Ja, ich spiele tatsächlich ab und zu Lotto. Manchmal, wenn ich das erzähle in Gemeinde, dann kriege ich hinterher kritische Rückmeldungen. Bei mir geht es beim Lottospielen ein bisschen darum, dass ich gerne träume. Und manche Träume brauchen Geld und weil ich keins habe, denke ich dann darüber nach, wie kann ich welches bekommen. Und dann spiele ich ab und zu für 1 Euro an der Kasse nach dem Einkaufen, ziehe ich mir noch einen Schein. Bis jetzt habe ich einmal 40 Euro und einmal 30 Euro gewonnen, aber wahrscheinlich schon mehr investiert an Geld ins Lottospielen. Ist das nicht witzig, dass du mich das fragst, weil mein ursprünglicher erster Gedanke war, dass ich auch über das Lottospielen reden will. Und zwar nicht darüber, dass ich gerne Lotto spiele, sondern dass ich vor einer Weile einen großartigen Artikel gelesen habe über einen Mann, der angestellt ist von, ich weiß nicht mehr welche, irgendeine regionale Lotteriegesellschaft, ich glaube Nordrhein-Westfalen. Und der ist dafür angestellt, dass er zu Leuten fährt, die große Gewinne machen, über sechsstellig, also ab 100.000 Euro aufwärts, die solche Gewinne machen, fährt hin und ist einfach nur für sie da, um sie zu begleiten, mit diesem Gewinn umzugehen. Weil er ganz viele Eindrücke davon weitergegeben haben, was Menschen machen, die von so einem Geldgewinn überwältigt werden. Er sagte darin zum Beispiel, die Leute gehen am gesündesten mit einem großen Lottogewinn um, die sich irgendeinen verrückten Traum erstmal erfüllen, also irgendein teures Auto kaufen oder eine Weltreise auf einem Kreuzfahrtschiff machen oder so und dann sich überlegen, was machen wir jetzt langfristig mit dem Geld. Alle Leute, die sehr reflektiert darauf reagieren und sagen, ich will das anlegen, es soll ja bis zum Ende, die rasten irgendwann aus, sagte er, und können damit überhaupt nicht richtig umgehen. Aber einen anderen Gedanken wollte ich heute eigentlich am Anfang teilen, der mich fasziniert hat. Der sagte nämlich, dass die Lottogesellschaft regelmäßig extrem wütende, auch beleidigende E-Mails bekommt. Und die wütendsten und beleidigendsten E-Mails, die kommen, sind von den Leuten, die große Gewinne gemacht haben, aber dann 2 Wochen bis einen Monat auf ihren Gewinn warten müssen. Und die dann nach 3, 4 Tagen schreiben, wo bleibt meine Knete und ich hatte doch schon einen Kredit aufgenommen und so weiter und so fort. Die Leute können nicht warten, wenn sie erstmal die Mitteilung bekommen haben, du hast gewonnen. Das hat mich sehr fasziniert, weil ich merke, wir leben im Grunde in einer extrem ungeduldigen Gesellschaft. Das Warten, geduldige Ausharren, bis etwas passiert, fällt uns extrem schwer. Ich nehme mal ein anderes kulturelles Beispiel, das ich erlebt habe vor ein paar Jahren. Als 2008 der amerikanische Comicbuch-Verlag Marvel entschieden hat, ihre ganzen Geschichten, die sie über die Jahrzehnte geschrieben haben, als Film rauszubringen. Da hat man erst gedacht, dass das floppt. Damals waren Superheldenfilme im Kino noch kein großes Ding. Der andere große Verlag in den USA, DC, die hatten das schon versucht und es war nicht besonders gut gelungen. Also haben sie sich überlegt, wir wollen das machen und wir wollen daran sehr systematisch daran herangehen und haben sich so Phasen überlegt, wie sie die verschiedenen Geschichten miteinander zusammenweben. Und was sie gemacht haben, 2008 kam der erste Iron Man Film raus. Und ihr müsst gar nichts wissen für das Beispiel, das ich jetzt gleich bringen werde. Was sie dann gemacht haben, ist, dass sie diesen Film gezeigt haben, die Entstehung von diesem Superheld Iron Man. Und dann kamen danach die klassischen Credits. Das heißt, die ganzen Namen der Leute, die an diesem Film beteiligt waren, wurden dann so abgespielt. Am Anfang kommt noch Musik und irgendwann hört sogar die Musik aus. Und es ist nur eine lange, ewig lange Liste von Namen. Und kein Mensch guckt sich das an. Und ohne jemandem Bescheid zu sagen, haben sie einen kurzen Film an das Ende der Credits gesetzt. Einen sogenannten After-Credits-Short. So nannten sie es. Sie haben es niemandem verraten. Es war nicht in der Presse. Man wusste das nicht. Das heißt, die Leute, die die ganze lange Liste ausgehalten haben und dann bis zum Ende da saßen, die konnten diesen After-Credits-Short sehen. Und es war die Ankündigung, dass es irgendwann in Zukunft vielleicht einen Film gibt, der Avengers, eine Gruppe von gemeinsamen Superhelden, die gegen einen Superbösewicht kämpfen werden. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und danach fing es an, dass Marvel das bei jedem seiner Filme gemacht hat. Von all den Filmen, die Marvel bis jetzt rausgebracht hat, gibt es nur 2 Filme, in denen es keinen After-Credits-Short gab. Sie haben das dann auch klug gemacht, weil sie haben nicht immer bis zum Ende gewartet, sondern manchmal kamen die mittendrin, manchmal kamen die im ersten Drittel, im letzten Drittel. Das kam immer unterschiedlich. In einem Film kommt sogar vor den Credits der After-Credits-Short. Aber es hat dazu geführt, dass am Anfang natürlich niemand sitzen geblieben ist. Film war zu Ende, man steht auf und geht raus. Und als ich irgendwann den letzten Avengers-Film, den letzten Marvel-Film der Phase 1 dann im Kino gesehen habe, weil es sich rumgesprochen hatte mittlerweile und es auch so eine verschwiegene Gemeinschaft gab unter den Leuten, dass man nicht gesagt hat, ja, der kommt schon am Anfang, der kommt im ersten Drittel oder wie auch immer, man wusste es nicht, blieb der ganze Saal sitzen und guckte sich diese lange Liste von Namen an und wartete gespannt darauf, was kommt jetzt. Und dann gab es den letzten Film der Phase 1, Infinity War, und es gab keinen. Ihr könnt euch die Enttäuschung der Leute vorstellen. Wir alle saßen da, warteten und warteten, und irgendwann merkten wir, ja, das wird ja dann zum Ende kommen. Und dann war der letzte Name verflogen, der Vorhang ging zu, die Lichter gingen auf, und irgendjemand fragte von hinten, das war's jetzt? In einem riesigen Kinosaal, hunderte Leute. Das war's jetzt? Ich finde es faszinierend, wahrzunehmen, wie ein kulturschaffendes Unternehmen wie Marvel, die Geld mit uns verdienen wollen, weil wir in dieses Film gehen, es schaffen, uns geduldiger zu machen. Und dann durch so eine winzige Eigenschaft, wie nämlich, dass sie keine 10 Sekunden Film mehr hinten an den Credit ranhängen, auch gleichzeitig so die Spannung aufrechterhalten. Du merktest eben, du kannst dich nicht darauf verlassen. Es ist wahrscheinlich, aber du kannst dich nicht darauf verlassen. Wie geduldig bist du? Kannst du geduldig warten? Wartest du vielleicht sogar gerne, weil dann die Erwartung steigt? Manche Leute sagen ja, die Adventszeit ist schöner als der Weihnachtsabend selbst. Wie geht's dir mit dem Thema Geduld? Ich möchte heute mit euch reden über das Thema, gib mir Geduld, aber gib sie mir jetzt. Gib mir Geduld, aber gib sie mir jetzt. Wir leben, glaube ich, in einer sehr ungeduldigen Gesellschaft insgesamt. Und wir könnten jetzt die verschiedenen Aspekte unseres Lebens, mit denen wir unser Leben gestalten, mal so durchgehen. Ich will einfach nur mal was exemplarisch aufgreifen, ist die Partnerwahl. Wer von uns ist denn in der Lage, geduldig auf den Lebenspartner zu warten? Viel lieber versuchen wir, alles daran zu setzen, irgendwie den Partner zu finden. Es gibt hunderte verschiedener Dating-Apps, Internetseiten, über die man den richtigen Partner kennenlernen kann. Ich habe meine Frau über eine Internetseite kennengelernt. Ich rede also nicht über andere Leute. Mir ging es genauso. Wer kann denn warten? Und wenn wir dann den richtigen Partner gefunden haben, dann zu warten, bis wir ihn wirklich kennengelernt haben. Wir wollen doch dann jede Minute miteinander verbringen, oder nicht? Als ich meine Frau das erste Mal getroffen habe, wir haben vorher ein paar Monate miteinander über diese Plattform geschrieben und dann auch mal Videotelefonie gemacht, wir hatten uns noch nie live gesehen. Dann haben wir uns getroffen und mir hatte mein weiser Ratgeber, mein Mentor gesagt, wenn das Date zu Ende ist, dann macht doch irgendwie aus, dass ihr ein paar Tage wartet, bis ihr euch wieder schreibt, um es einfach so ein bisschen sacken zu lassen. So, also habe ich, weil ich ja ein gefolgsamer Mensch bin, so gemacht. Ich habe Daxana wieder zum Zug gebracht und sagte, lass uns doch bis Mittwoch warten. Wir haben uns am Sonntag getroffen, lass uns doch bis Mittwoch warten. Wir schreiben Mittwoch, ob wir uns wiedersehen wollen. Und Daxana hat natürlich ja gesagt. Warum sollte man dazu auch nein sagen? Klingt ja weise. Und dann saß ich hinterher bei meinem Kumpel, bei dem ich übernachtet habe. Wir haben uns in Frankfurt getroffen. Ich habe damals schon in Flensburg gewohnt. Saß da und erzählte ihm von dem Date und sagte, und dann sagte ich ihm, ja, ich habe jetzt mit der und der das gesagt, wir warten jetzt bis Mittwoch, bis wir uns wieder melden. Und er sagt, bist du bescheuert? Bis Mittwoch? Weißt du, wie lang das ist? So, ich habe es auch nicht ausgehalten. Am nächsten Tag saß ich im Flixbus zurück und schrieb meiner Schwester und sagte, ja, wir haben das richtig Blödes gemacht. Ich habe gesagt, wir warten bis Mittwoch. Sollen wir machen? Meine Schwester schrieb mir und sagte, naja, also entweder sitzt sie jetzt da und hofft, dass du schreibst, weil sie dich nicht wiedersehen will und sie will das endlich beenden, oder sie sitzt da und hofft, dass du endlich schreibst, weil sie dich gerne wiedersehen will. Was da auf jeden Fall nicht passieren wird, ist, dass sie da sitzt und sagt, hoffentlich schreibt er nicht bis Mittwoch, das hatten wir ja so ausgemacht. Also habe ich ihr geschrieben und der Rest ist Geschichte. Wir haben 2 Kinder. Sie hat also nicht gewartet und gehofft, dass sie sich spenden kann. Wir leben in einer ungeduldigen Gesellschaft. Und ich glaube, dass Jesus und das Evangelium, das durch Jesus zu uns kommt, ein hervorragendes, perfektes Gegengift ist für die Ungeduld, mit der wir jeden Tag umgehen müssen, die wir auch in uns selber erleben. Ich möchte euch einen Text vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. Das ist fast das Ende des Lukas-Evangeliums. Danach kommen noch ein paar Verse. Ich habe ihn euch abgedruckt. Er ist wahrscheinlich jetzt die erste Installation sehr klein. Ich weiß nicht, ob ihr das alle lesen könnt. Ich lese ihn jetzt gleich ganz vor, keine Angst. Und dann die Texte, auf die ich dann direkt eingehe, die sind dann später größer gedruckt. Ich wollte nur, dass ihr ihn einmal quasi in Gänze so seht, wie der Text da wäre. Außerdem ist es eine gute Erinnerung, es ist immer hilfreich, seine eigene Bibel dabei zu haben. Man kann sich dann auch Notizen machen, wenn man das möchte. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 24, die Verse 36 bis 49. Lukas-Evangelium Kapitel 24, die Verse 36 bis 49. Während sie noch erzählten, stand der Herr plötzlich selbst in ihrer Mitte. Friede sei mit euch, grüßte er sie. Doch sie erschraken sehr und bekamen Angst, weil sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken? Sagte Jesus zu ihnen. Warum kommen euch solche Gedanken? Seht euch meine Hände an und meine Füße, ich bin es ja, berührt mich doch und überzeugt euch selbst, denn ein Geist hat weder Fleisch noch Knochen, wie ihr es aber an mir seht. Mit diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Und als sie in ihrer Freude und Verwunderung immer noch nicht glauben konnten, fragte er, habt ihr etwas zu essen hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch, er nahm es und aß es vor ihren Augen auf. Dann sagte er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz Mose, in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann eröffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen zu verstehen. So steht es geschrieben, erklärte er ihnen. Und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt in Jerusalem. Ihr seid Zeugen für das alles. Und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Ich möchte in 3 Schritten mit euch durch den Text gehen. Und die Schritte sind nach so klassischen Fragen, die man stellt, wenn man ungeduldig wartet, benannt. Mein erster Gedanke ist, was dauert da so lange? Mein zweiter Punkt ist, wieso dauert das so lange? Und mein dritter Punkt ist, wer braucht eigentlich da so lange? Was dauert da so lange? Wieso dauert das so lange? Und wer braucht da eigentlich so lange? Bevor ich in die 3 Punkte gehe, möchte ich einmal mit euch an den Ende dieses Textes springen. Das ist der Text, der Vers, den ich gerade 2-mal vorgelesen habe. Und den habe ich hier auch ein bisschen größer abgedruckt. Ich hoffe, ihr könnt den jetzt wenigstens lesen. Da sagt Jesus diesen spannenden Vers. Nachdem all das passiert ist, was wir vorher gelesen haben, sagte dies: Und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, sende ich auf euch herab. Bleibt so lange in der Stadt, bis ihr mit dieser Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Bleibt, wartet. Einer der am meisten vorkommenden Befehle in der Schrift ist das Wort bleibt, wartet. Und es kommt manchmal häufig in der Bibel vor, in Situationen, wo man damit überhaupt nicht rechnet. Was Jesus hier macht, ist, maximal auf die Bremse zu treten. Und man erwartet es überhaupt nicht. Eine andere Stelle, in der dieses Wort, das Wort vorkommt, ist nach dem Auszug Israels aus Ägypten. Sie stehen am Roten Meer. Von hinten kommt das Volk Ägyptens wieder an und will sie einsammeln, um sie zurückzubringen. Sie können nicht durchziehen. Und dann sagt Gott zu Mose, sagt dem Volk, bleibt, wartet, und seht, dass der Herr für euch kämpft. 2. Mose 14, Vers 14. Bleibt, wartet. In einer Situation, wo alles in mir schreit, renn weg, wo auch immer hin. Hier haben wir die Situation, dass die Jünger gerade erlebt haben, dass die Auferstehung Wirklichkeit ist. Wenn Jesus gesagt hätte, bleibt, wartet, bis die Auferstehung passiert, das würden wir ja noch verstehen. maximal verunsichert die Jünger durch die Kreuzigung ihres Messias. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass der Messias hingerichtet werden würde. Und das ist auch dann, was sie tun. Sie bleiben, sie warten, weil sie wissen nicht, was sie tun sollen. Ihr König, ihr Messias ist hingerichtet worden. Wie soll es weitergehen? Jetzt war Jesus aber schon einigen von ihnen begegnet. Und nicht nur das, er war nicht nur den großen Jüngern, die alle mit Namen kennen, begegnet, Petrus und Johannes. Er war auch zwei vollkommen unbekannten Jüngern auf dem Weg in einen winzigen Ort namens Emmaus, von dem wir heute nicht mal mehr wissen, wo er lag, begegnet. Und die waren gerade zurückgekommen und hatten gesagt, wir haben Jesus gesehen, er ist wirklich auferstanden. Und in dem Moment, in dem sie das erzählen, erscheint Jesus sogar unter ihnen und beweist ihnen durch seine Handlungen, ich bin wirklich auferstanden, der Tod ist besiegt. Das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte ist tatsächlich passiert. Und Jesus sagt, und jetzt wartet. Jetzt bleibt ruhig. Haltet die Füße still. Das ist nicht so einfach zu verstehen. Warum macht er das? Jeder Leiter, jedes Leiterschaftsseminar sagt dir, wenn du so eine Dynamik hast in der Gruppe, dann musst du richtig drauf aufbauen. Jetzt muss es losgehen. Jetzt warten wir nicht. Jetzt geht's los. Wieso sagt Jesus, warte? Wieso sagt er, bleib? Ich glaube, dass der Text vorher uns hervorragende Hinweise dafür gibt, warum Jesus diesen Befehl so häufig ausspricht und in dieser Situation ausspricht. Wartet, bleibt. Ich glaube, dass die Nachfolge Jesu lange dauern darf, Zeit brauchen darf. Gemeinde Jesu genauso. Und Jesus zeigt uns das in dem Text. Ich gehe in meinen ersten Punkt rein. Und das ist, was dauert da eigentlich so lange? Was ich so spannend finde, ist, dass Jesus diesen Satz ja am Ende sagt. Also er kommt, sein erster Satz ist, Friede sei mit dir. Und dann sagt er all die anderen Dinge, die da kommen. Und am Ende von dieser ganzen Begegnung sagt er, und jetzt bleibt und wartet, bis sich das alles erfüllt hat. Dadurch verweist er zurück auf die Verheißung, die er vorher gegeben hat. Und zwar nicht nur direkt in den Sätzen vorher, auch die, auf die gehe ich gleich ein, sondern insgesamt in seinem Leben. All die Verheißungen, wartet, bis der Vater seine Verheißung erfüllt. Das, was ihr versprochen bekommen habt, werde ich euch senden. Und jetzt bleibt und wartet, bis das passiert ist. Jesus, mit diesem Warte facht er also die Erwartung neu an. Es ist kein aufgegebenes Warten, auf das er hier uns vorbereitet, sondern es ist ein gespanntes Erwarten. Jesus sagt in diesen Versen, kannst du mir mal die nächste geben? So steht es geschrieben, erklärte er es ihnen, und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Also er sagt, so steht es geschrieben, das ist schon seit Jahrtausenden bekannt. Ihr hättet es wissen können. Das musste alles passieren. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen. Alle Völker der Erde werden darüber Bescheid wissen, was hier passiert ist. Das wird passieren. Das ist nicht eine Möglichkeit, eventuell, wenn das Geld stimmt und ihr im Lotto gewinnt. Das wird passieren. Allen Völkern wird davon bekannt gegeben werden, dass sie zu Gott umkehren sollen und Vergebung der Sünden erhalten. Das beginnt hier in die ganze Welt. Und ihr werdet meine Zeugen dafür sein. Auch das passiert. Ihr werdet das. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, wie Gott selber dafür sorgt, als sie dann zu lange bleiben, dass sie in alle Welt gehen müssen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus verkündet die maximale Verheißung. Das, was hier passiert ist, bleibt nicht hier. Ich verspreche euch das. Das wird passieren. Jetzt wartet, bis ihr ausgerüstet wurdet mit der Kraft aus der Höhe, die euch zu echten Zeugen macht. Aber wartet. Es geht nicht darum, dass die Jünger warten und sagen, passiert ja eh nichts mehr. Jetzt ist es vorbei. Das war das Warten vor der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Jetzt ist es vorbei. Geh mal wieder fischen. Es geht um ein Warten, weil wir wissen, dass Gott handeln kann und handeln wird. Ich komme zu meinem Dino hier. Ist nicht mein Dino, es ist Noahs Dino. Also eigentlich Noah und Levis Dino, aber es hat sich bei uns so eingebürgert, dass es Noahs Dino ist. Noah und Levi sind meine Kinder. Am zweiten Advent, am Montag nach dem zweiten Advent waren wir im Obi und haben Weihnachtsbaum gekauft. Das war groß angekündigt, ne? Wir haben auch Verheißung gemacht, wir kaufen einen Weihnachtsbaum. Die Kinder hatten überhaupt keine Vorstellung, was ein Weihnachtsbaum ist. Aber wir haben einen gekauft und die waren total aufgeregt. Wir hatten einen Baum gekauft in einem Laden und sollten ihn jetzt nach Hause nehmen. Und dann wollten wir den zusammen schmücken. Und als wir auf dem Weg zur Kasse waren, einen Triumphmarsch des Weihnachtsbaums zur Kasse machten, blieb Noah stehen und sagte, ich will so ein Dino haben. Also der ganze Baumarkt hat das gehört. Da hatten die, klug wie sie sind, vollkommene Schrott-Dinos für 1,50 Euro vor der Kasse aufgestellt. In dem Wissen, hier kommen eine Menge Kinder, die heute Weihnachtsbäume kaufen oder in den nächsten Wochen, die wollen bestimmt so ein Dino. Und wer sagt bei 1,50 Euro schon nein? Also wirklich, das müssen ja grausame Eltern sein. Hat sich Noah wahrscheinlich auch gedacht, weil wir gesagt haben, nee, also wir kaufen dir jetzt nicht so ein Schrott-Dino für 1,50 Euro, der in 2 Stunden spätestens in der Ecke liegt, weil er kaputt gegangen ist. So. Aber das versteht er natürlich überhaupt nicht, dass es bestimmte Qualität gibt und so. Und dann kam ich auf die Idee, dann habe ich ihn auf den Arm genommen und sagte ihm, Noah, welchen von diesen 20 verschiedenen Dinos willst du eigentlich am liebsten haben? Also wenn ich dir jetzt einen kaufen würde, welcher von den allen würdest du am liebsten haben? Und er machte sich tatsächlich, Noah ist eher ein bedächtiger Typ, kurz Gedanken. Dann zeigte er auf den Langhalsdino und sagte, den Langhalsdino will ich haben. Habe ich gesagt, nur du weißt ja, bald ist Weihnachten. Vielleicht kriegst du ja einen Langhalsdino zu Weihnachten. Und dann einen richtig großen, einen richtig schönen. Und dann guckt er mich so an, ja, vielleicht kriege ich einen Dino zu Weihnachten. Und das war das erste Weihnachten, in dem meine Kinder verstanden haben, dass Weihnachten irgendwann kommt, dass wir darauf warten. Wir hatten Adventskalender, wir hatten Familien-Adventskalender. Sie durften jeden dritten Tag was aufmachen, haben sich immer schon drauf gefreut, jeden Morgen gefragt, wer darf heute? Ach ja, Mama, ach Papa, ach ja, wir und so. Und sie wussten, da kommt irgendwas und sie haben das erste Mal das verbunden, da kommt was und das ist ein besonderer Tag und da gibt's Geschenke. Und wir konnten das erste Mal mit unseren Kindern richtig konkret gestalten. Und durch diesen Satz, vielleicht bekommst du ja dein Langhalsdino zu Weihnachten, hat das unser ganzes Advent geprägt. Also wenn Oma angerufen hat, meine Mutter oder meine Schwiegermutter, und gefragt hat, ja, was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten? War das Erste, was Noah gesagt hat, einen Langhalsdino. Aber vielleicht bekommen wir auch einen Langhalsdino zu Weihnachten. Vom zweiten Advent hat es ja noch mehr als 2 Wochen gedauert, bis dann Weihnachten wirklich war. Aber es ist kein Tag vergangen, an dem er nicht gesagt hat, vielleicht bekommt er einen Langhalsdino zu Weihnachten. Ihr hättet euch das, könnt euch das Gesicht wahrscheinlich vorstellen, wenn unter diesem Baum jetzt ein weiteres langweiliges Bilderbuch gelegen hätte. Also unsere Kinder lesen sehr gerne Bilderbücher, aber also wir haben 4 Dinos gekauft und unter anderem natürlich einen Langhalsdino, die nicht besonders günstig waren und dann unter den Baum gelegt, eingepackt unter den Baum gelegt und dann haben wir die nach dem Gottesdienst unter den Baum gelegt, wir haben zusammen ausgepackt und die Freude war unglaublich. Über diesen Langhalsdino. Und der andere hat einen Tyrannosaurus Rex bekommen, sein Lieblingsdino ist. Und das sind seitdem die liebsten Spielgeräte der beiden. Erwartungsvolles Warten. Erwartungsvolle Geduld. Das ist, worum es geht. Das lerne ich von meinen Kindern. Ich habe ihnen übrigens nicht gesagt, dass ich den mitnehme. Weil mir die Idee gestern kam, da haben sie schon geschlafen. Und sie haben noch geschlafen, als ich heute Morgen losgefahren bin. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Ich werde nachher ein Foto machen, weil Sie ja zum zweiten Advent waren wir ja hier als Familie. Sie kennen also die Räumlichkeiten. Ich werde nachher ein Foto machen, dass der Langi, wie wir ihn nennen, hier in Pforzheim mit mir war. Dann freut er sich. Erwartungsvolles Warten. Erwartungsvolle Geduld. Was dauert da eigentlich so lange? Jesus macht uns Verheißungen. Und meine Frage an dich ist heute Morgen, wie viel Erwartung hast du noch an Jesus? Wenn du morgens in den Gottesdienst kommst, wenn du morgens deine stille Zeit oder abends deine stille Zeit machst, wenn du ein Lobpreislied singst, wenn du betest, wie viel Erwartung hast du, dass Gott sich tatsächlich zu dem stellt, was er versprochen hat? Wieso dauert das eigentlich so lange? Das kann man sich bei meiner Predigt vielleicht auch denken, weiß ich nicht. Ob ihr euch das denkt, wieso dauert das eigentlich so lange? Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Weil Jesus ja hier noch mehr sagt. Er sagt ab Vers 44, dann sagte er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war, alles, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und im Psalm über mich geschrieben ist, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. Also Jesus sagt, was passiert ist in den letzten Tagen und in den letzten Jahren, als ihr mit mir zusammen wart, das ist schon seit Jahrtausenden angekündigt. Ihr hättet das schon lange wissen können. Also warum zum Kuckuck dauert das hier eigentlich so lange? Warum konnte Jesus nicht auf die Welt kommen zur Zeit Abrahams oder besser noch zur Zeit Noahs und all diese ganzen Geschichten dazwischen hätten nicht passieren müssen? Oder wir können es in unsere Zeit ziehen und sagen, naja, wir warten jetzt schon wieder seit 2000 Jahren, dass er wiederkommt. Warum dauert es denn so lange? Er sagt an einer Stelle, er will dafür uns Räume herrichten, aber so lang kann das ja nicht dauern. Warum dauert es denn so lange? Es gibt in der griechischen Sprache und parallel auch in der hebräischen Sprache mehrere Wörter für das Konzept Zeit. In der griechischen Sprache ist es sehr schön. Da gibt es ein Wort, das heißt Chronos. Chronos, daher haben wir unser Wort Chronologie. Das ist die Abfolge von Ereignissen. Ja, also wenn ich euch von meiner Chronos-Zeit heute Morgen erzählen würde, würde ich euch ja sagen, wie ich mir einen Kaffee gekocht habe. Und dann habe ich heute Morgen noch eine Bibellese gemacht. Dann bin ich losgefahren und dann bin ich irgendwann auf der Autobahn angekommen. Am Anfang noch ein bisschen vorsichtig gefahren, weil es war kalt. Ich hatte Angst, dass es glatt ist und so weiter und so fort. Ich werde das jetzt nicht durchziehen. Ja, Chronologie. Eine Abfolge von Zeit. Und es gibt ein Wort, das heißt Kairos. Und Kairos bedeutet nicht so sehr die Menge der Zeit, Quantität, sondern die Fülle der Zeit, Qualität. Paulus benutzt dieses Wort, als er schreibt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott uns seinen Sohn. Vielleicht hat sie das gesungen, es gibt mehrere Weihnachtslieder, die genau diesen Vers von Paulus zitieren. Als die Zeit erfüllt war, als die Zeit, die volle Zeit gekommen war, da kam Jesus dann. Also warum dauert das so lange? Bedeutet auch, wir müssen warten, bis der Kairos Gottes gekommen ist. Und das ist schwierig. Aber nicht nur das, weil es nicht nur Kairos gibt, es gibt auch Chronos. Manche Dinge brauchen Zeit, damit sie voll werden können. Manchmal braucht man eine Menge Chronos, damit Kairos kommen kann. Und so ähnlich sehen wir das in der Schrift immer mal wieder. Also als zum Beispiel Gott ankündigt, dass Abraham irgendwann mit seinen Nachkommen das ganze Land erben wird. Und er sagt, ja, aber da leben ja noch ein paar andere. Was ist da los? Da sagt er, es dauert auch noch 400 Jahre. Weil meine Zeit des Gerichts über diese Völker noch nicht gekommen ist, sagt Gott. Es dauert noch. Es braucht noch Chronos, bis der Kairos Gottes kommt. Wir sehen das im Leben von Jesus. Der Hebräerbriefautor, der guckt auf das Leben Jesus zurück und sagt, er musste Demut und Geduld lernen. Jesus, der selber Gottes Sohn war, musste Demut und Geduld lernen. Unterordnung unter den Vater. Jesus brauchte Chronos, damit der Kairos Gottes kommt. Und so ist es hier auch. Steht ihr, wenn Jesus von hier aus gesagt hätte, so jetzt seid ihr voller Leidenschaft, los geht's, aber sie wären ohne den Heiligen Geist losgegangen. Das wäre nicht besonders erfolgreich gewesen, höchstwahrscheinlich. Und wir lesen in anderen Evangelien von anderen Begegnungen, die zwischen dieser Begegnung und Pfingsten dann liegt. Was noch passiert ist. Jesus begegnet nochmal Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat und stellt ihm dreimal die Frage, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet mit der Stimme des Verzweifelten und sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dreimal. Und danach setzt Jesus ihn ein und sagt, dann weide meine Schafe. Jesus stellt in der Chronos wieder her, damit der Kairos kommen kann. Jesus nimmt die Zeit, die wir warten, und nutzt sie, um uns vorzubereiten, dass der Kairos kommen kann. der Moment der Erfüllung Gottes, wo wir dann bereit sein wollen und sollen, loszugehen. Warum dauert das so lange? Weil manches braucht Chronos, damit der Kairos kommen kann. Ich erzähle euch einen Schwung aus meinem Leben. Ich musste meine Fahrprüfung 3-mal machen. Meine praktische, theoretisch habe ich beim ersten Mal geschafft, ohne Fehler. Das sage ich gerne dazu, wenn die jetzt eine andere Geschichte kommt. Ja? Also theoretisch war ich ein richtig guter Autofahrer. Theoretisch wusste ich, was man zu tun hat. Und dann kam eine praktische Fahrprüfung und mein Fahrlehrer sagte, ja, wir haben dich angemeldet und so, aber jetzt, ich sage, ich werde nicht dabei sein bei der Fahrprüfung, weil private Geschichten, ich habe das gut verstanden, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, mein Fahrlehrer und ich, war ein toller Fahrlehrer. Also ich werde nicht dabei sein, aber mein Kollege wird dabei sein und du schaffst das, das wird alles super. Und ich habe so viele Fehler gemacht bei meiner ersten Fahrprüfung, dass der Fahrprüfer gesagt hat, es wäre die schlechteste Fahrprüfung gewesen, die er diesen Monat durchgeführt hat. Ist nicht besonders ermutigend. Ja. Dazu kam, dass mein Großvater für meinen Führerschein bezahlt hat. Der hatte uns in eine Verheißung gemacht. Ja. Wir haben darauf gewartet, wenn wir mit 18 Jahren nicht rauchen, dann zahlt er uns den Führerschein. Ich habe nicht geraucht, also einen Führerschein bekommen. Aber es war natürlich mir unangenehm, was so eine Fahrprüfung kostet. Ich habe immer die Rechnungen bekommen und die habe ich dann an meinen Großvater weitergeleitet. Und dann war immer klar, ich wusste auch, was der da bezahlt hat. Ja, und es ist mittlerweile noch viel teurer. Also habe ich diese Fahrprüfung, hat er gerade bezahlt. Und ich musste ihn anrufen und sagen, ich habe es nicht geschafft. Ich habe in 2 Monaten die nächste Fahrprüfung. Und mit diesem Satz im Kopf, das war die schlechteste Fahrprüfung, die ich diesen Monat abgenommen habe. Also bin ich, wie ihr euch vorstellen könnt, mit großem Selbstbewusstsein und Mut in meine 2. Fahrprüfung gegangen. Mein Großvater hatte am Morgen noch angerufen, hatte für mich gebetet, ein Mann des Gebetes, ältester seiner Baptistengemeinde, Zeit seines Lebens, großer Mann Gottes, betete noch für mich und ich wusste, das wird was, aber in mir war ein zittriges Herz. Also bin ich von dem Gelände runtergefahren, links abgebogen und dann sagte er bei der nächsten Möglichkeit rechts. Es kam auch ziemlich bald und da stand ein Stoppschild und ich kam und fuhr an das Stoppschild ran und dachte im Kopf, ich muss aufpassen, ich muss ja beim Stoppschild richtig stehen. Und dann guckte ich, sah, dass von links niemand kommt und drückte aufs Gas und neben mir mein Fahrlehrer machte, der diesmal da war, der Fahrprüfer, der gleiche wie letztes Mal, sagte, wir fahren jetzt mal rechts ran, ich erkläre Ihnen, wahrscheinlich muss ich Ihnen gar nicht erklären, warum es dieses Mal nichts wird. Und das war meine 2. Fahrprüfung, die hat keine 10 Minuten gedauert. Und dann kam die 3. Fahrprüfung. Und ihr könnt euch vorstellen, wie selbstbewusst und motiviert ich war. Mein Großvater hatte angerufen und für mich gebetet. Wahrscheinlich auch für sein Portemonnaie. Ich habe es geschafft. Ich glaube, dass ich das gebraucht habe. Ich glaube, dass ich dieses Chronos gebraucht habe, um irgendwann zu bestehen, nicht nur, weil es eine hervorragende Geschichte für Predigten ist, nicht das erste Mal, dass ich die Geschichte erzähle, sondern auch, weil es mir eine gewisse Bescheidenheit gibt, was meinen eigenen Fahrstil angeht. Ich bin, würde ich tatsächlich sagen, bekannt als ein sehr defensiver Fahrer, weil ich weiß, wie schnell einem was schiefgehen kann. Mit den besten Absichten. Ich brauchte Chronos, damit der Kairos kommt. Warum dauert das so lange? Mein 3. Gedanke ist, wer braucht da eigentlich so lange? Das ist die Frage, seit ich verheiratet bin, die ich mir sehr regelmäßig stelle. Wer braucht da eigentlich so lange? Meine Kinder oder ihr versteht. Also jetzt geht es mir um den restlichen Verse. Ich liebe meine Frau sehr, nicht, dass ich das falsch habe. Also, um die letzten Verse, die ich hier noch habe, das sind von den 13 Versen, die ich habe, sind es jetzt 7. Also mehr als die Hälfte, die ich jetzt noch in den letzten 5 bis 10 Minuten mit euch durchgehen will. Aber das geht schneller, versprochen. Wer braucht da eigentlich so lange? Also ich habe euch schon erzählt, wo wir herkommen. Die Jünger, die nach Emmaus gelaufen sind, die sind gerade zurückgekommen. Also die sind gerade erst angekommen und dann wieder losgerannt. Sagten, Leute, Jesus uns begegnet, der hat uns das Brot gebrochen, großartig und so. Und erzählte davon und dann mittendrin erscheint Jesus auf einmal zwischen ihnen. Und man würde ja denken, sie wissen das jetzt. Sie haben das jetzt von Petrus gehört, von Johannes gehört, von Maria Magdalena gehört, von den Jüngern aus Emmaus gehört. jetzt wissen sie doch, und er scheint dazwischen ihnen, er sagt sogar, Friede sei mit euch, entspannt euch. Und trotzdem haben sie Angst. Trotzdem ist ihre erste Reaktion, das kann nicht sein. Also geht Jesus noch einen Schritt weiter und zeigt ihnen seine Wunden und sagt, ihr könnt sogar anfassen, ich bin's wirklich, ihr habt doch gesehen, wie ich hingerichtet wurde, ich bin da, keine Angst. Und dann geht vielleicht die Angst weg, aber der Unglaube immer noch nicht. Und sie fassen ihn an und trotzdem heißt es, sie waren voller Staunen und trotzdem konnten sie es nicht glauben. Und dann sagt Jesus, naja, alles klar, wenn nichts hilft, dann hilft was zu essen. Habt ihr was zu essen da? Und er isst vor ihren Augen etwas und dann wissen sie, er ist leibhaftig da. Es ist kein Gespenst, das hier ist, sondern tatsächlich der auferstandene, leibhaftig vor uns stehende, erhöhte Christus, der den Tod besiegt hat. Was so ein kleines Stück gebratener Fisch machen kann. Aber wisst ihr, was das Bedeutsame, glaube ich, an dieser ganzen Szene ist? Die Jünger waren mit Jesus unterwegs gewesen. Sie haben ihn predigen hören. Sie haben ihn unzählige Male sagen hören, fürchte dich nicht. Sie haben ihn unzählige Male geistliche Wahrheiten weitergeben lassen. Aber als hart auf hart kommt, sind es die gemeinsamen Erlebnisse, die sie miteinander haben, die sie glauben lassen, dass es wirklich der Christus ist. Jesus ist in den Evangelien am laufenden Band mit seinen Jüngern und mit seinen Feinden, mit seinen Freunden und mit Fremden. Immer essen sie miteinander. Jesus lädt zum Essen ein, Jesus wird zum Essen eingeladen. Das war etwas so Alltägliches, das sie hier mit Jesus erlebt haben, dass sie auf einmal wussten, ja, den Jesus kennen wir, der das Brot so bricht, der so in den Fisch reinbeißt, der so die Gräten rausfummelt. Den Jesus kennen wir. Das Bedeutsame an diesem Text ist nicht so sehr, dass Jesus Verheißungen macht. Die macht er und an denen halten wir uns fest in den schwierigen Zeiten. Das Bedeutsame ist nicht, dass er uns verheißt, dass ein Kairos kommt und wenn wir jetzt gerade in einer Zeit des Kronos sind, dann müssen wir halt durchhalten. Das Bedeutsame an diesem Text ist, dass Jesus persönlich den Jüngern begegnet. Weil darin das Evangelium eigentlich steckt. Wir lesen hier von dem Evangelium, dass es überall verkündigt wird zur Vergebung der Sünden und das ist alles wahr. Aber im Kern ist die gute Nachricht von Jesus nicht eine Transaktion. Ich gebe meine Sünde und ich bekomme was. Es ist Teil davon, aber es ist nicht alles. Im Kern ist das Evangelium, dass uns der lebendige Gott in Gnade begegnet. Dass wir ihn treffen, mit ihm Gemeinschaft haben können. Und mit ihm Beziehung leben. Und wisst ihr, was in meinem Leben am meisten Zeit kostet? Es ist nicht die 50 Bücher, die ich im Jahr lesen will. Es sind meine Kinder. Stört mich das? Überhaupt nicht. Beziehung kostet Zeit. Wahnsinnig viel Zeit. Das gilt zwischen Menschen und das gilt auch zwischen Gott und mir. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du kannst damit überhaupt noch nicht so richtig viel anfangen. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, aber warum soll ich denn Zeit investieren in die Beziehung mit einem Wesen, das ich überhaupt nicht sehe? Das ist eine hervorragende Frage. Aber das Spannende ist, dass Jesus auf diese Frage in diesem Text und auch sonst nicht eine eigentliche Antwort gibt, sondern die Aufforderung macht, versuch's halt aus. Wir kommen als Gemeinde zusammen, als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, weil wir glauben, dass die Beziehung, die wir mit Jesus leben, unser Leben nicht nur verändert hat, sondern vollkommen neu aufgestellt hat. Heute Morgen war ich im Auto unterwegs und habe eigentlich höre ich Hörbuch bei Autofahrten, aber irgendwann habe ich gedacht, gut, ich will noch ein bisschen mich auf die Predigt gedanklich vorbereiten, habe das Hörbuch ausgemacht und wollte Lobpreismusik anmachen und war kurz im Radio. Und im Radio gab es gerade Wort zum Sonntag von irgendeiner hessischen Kirche. Es ging um die Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. Ja, spannend. So genau das ist mein Thema. Also höre ich mir mal an, was meine Kollegen da im hessischen Hinterland darüber sagen. Und ich war so erstaunt, dass meine Kollegin es geschafft hat, diesen Text darauf zu reduzieren, zu sagen, ja, man muss ja nicht alles neu machen. In dem Text geht es darum, dass wir auch manche neue Gewohnheiten finden können. Es ging nur um mich, wie ich mir mein Leben neu aufstellen kann, was ich für neue Gewohnheiten haben kann. Dabei sagt der Text ausdrücklich, dass jemand anderes zu uns sagt, siehe, ich mache alles neu, du musst nicht alles neu machen. Also du kommst heute Morgen vielleicht hierher und sagst, warum soll ich denn eine Beziehung mit jemandem führen, den ich überhaupt nicht sehen kann? Und dann antworte ich dir mit der Jahreslosung und sage, wenn du es brauchst, dass in deinem Leben ein Neuanfang geschehen kann, wenn du die Verletzungen der Vergangenheit, die du verursacht hast oder die an dir getan wurden, endlich hinter dir lassen kannst, willst, dann darfst du dem vertrauen, der von sich selber sagt, siehe, ich mache alles neu. Wenn du mit mir in Beziehung trittst, dann verspreche ich dir, der Kairos kommt, an dem alles neu ist, an dem du hoffnungsvoll, fröhlich in die Zukunft sehen kannst. Nicht, weil alles gut ist, sondern weil du an dem hängst, der alles gut macht. Nachfolge Jesu dauert manchmal erschreckend lange, weil wir durch Kronos gehen müssen, bis der Kairos kommt. Aber wir haben die Verheißung Gottes auf unserer Seite, dass er uns sagt, der Kairos kommt, es wird verkündet, ihr werdet meine Zeugen sein und ihr werdet die Kraft aus der Höhe bekommen. Jetzt wartet und bleibt, bis ich alles neu mache. Und dann krempeln wir die Ärmel hoch und los geht's. Wartet. Amen.